Ja, es ist großartig, mit euch diese Gottesdienste zu erleben und großartig auch, diesen König gemeinsam zu besingen. Das kann man zu Hause beim Livestream nicht so miterleben, wie man es hier live hat und tut. Ja, mein Thema heute ist die Botschaft: Jesus, ich brauche dich. Dieses Gebet habe ich in den letzten Tagen immer wieder gesprochen, weil ich gemerkt habe: Jesus, ich brauche dich jetzt. Ich brauche deine Hilfe. Es gab unterschiedliche Dinge, die auf mich eingeprasselt sind, die überhaupt nicht einfach waren, wo ich gemerkt habe, in meinen Empfindungen, in meinen Gefühlen, ich komme damit wirklich schwer zurecht. Und ich komme an meiner Leistungsgrenze und ich bin wirklich zutiefst erschöpft. Und so stehe ich bei der Arbeit oder auch in anderen Situationen und ich bete: Jesus, ich brauche dich. Hilf mir. Vielleicht könnt ihr das gut nachvollziehen. Es sind dann so ganz unterschiedliche Dinge, die uns ja Schmerzen bereiten können, wo wir vielleicht zornig sind, wo jemand üble Kritik an dich richtet. Vielleicht bist du für die Baustelle verantwortlich. Ich nenne mal so ein paar Beispiele. Du kommst hier in der Dunkelheit hin, arbeitest bis spät in die Nacht hinein und du kannst dir dumme Kommentare anhören und fährst nach Hause und denkst dir: okay. Oder du machst andere Dinge, du machst den Gesang, du kümmerst dich um alles, irgendjemand motzt über das Lied, weil es nicht gut genug war. Es kann alles Mögliche sein, was dich belastet, wo Empfindungen gelöst werden, wo du merkst, da sind Kämpfe in mir drinne, ich werde zornig oder ich verbittere und wo du merkst, ich brauche wirklich die Liebe Gottes in meinem Herzen. Jesus, ich brauche deine Hilfe. Jesus, ich brauche dich. Wir haben heute den König der Juden besungen und wir werden einen Text lesen aus Matthäus 7, Vers 1 bis 14. Matthäus ist einer der Jünger, der Jesus als König ganz besonders stark präsentiert. Wir wissen, dass das Volk Israel von Gott geführt wurde in der Entstehungsgeschichte. Das ist schon echt spannend, dass Gott sie ganz live, er hat durch Mose gesprochen und so hat er sie geführt und geleitet. Und irgendwann kommt es dazu, dass dieses wunderbare Volk sich einen König wünscht. Und damit ging das ganze Desaster los. Es gab nie einen König, der annähernd so gut war und so gut geführt hatte, wie Gott es getan hat. Und die Sehnsucht des Volkes Israel nach dem wahren König, einen König, der recht, wahrhaftig, vollkommen führt, den gibt es in menschlicher Person nicht. Und Gott hat verheißen, dass ein Messias kommen wird und dass dieser Messias der König ist. Und Matthäus erklärt das so gut in seinem Evangelium, wo er niederschreibt: Jesus ist der König. Er ist der wahrhaftige König. Und ich setze in einer Predigt mit ein, die Jesus gehalten hat. Also wir hören gleich einen Abschnitt, über den Jesus gepredigt hat. Und er beendet diesen Abschnitt mit folgenden Worten: Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem Mann, der auf Felsen baute. Also ganz einfach zu verstehen, ich finde, die Predigten Jesu sind nicht so kompliziert. Der Wille Gottes ist ganz oft nicht so kompliziert, wie wir immer tun. Es ist eindeutig niedergeschrieben. Jesus sagt in meiner Predigt: Wenn ihr das macht, was ich euch sage, wenn ihr das hört und wenn ihr das tut, dann gleicht ihr einem Mann, der sicher baut. Mein Problem ist, und vielleicht könnt ihr das gut nachvollziehen, dass im Alltag, in all den Kämpfen, in all den Schwierigkeiten, die wir verarbeiten müssen, dass es uns schwerfällt, diese einfachen Dinge, die wir am Sonntag verstanden haben, sie auszuleben. Das ist das Problem. Es geht gar nicht darum, die Wahrheiten irgendwie intellektuell zu verstehen. Das klappt. Aber bedeutet es, in der Umsetzung merken wir ganz oft, wir haben Schwierigkeiten. Und so bete ich immer wieder, auch in den letzten Tagen: Zünde ein dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Oder: Gib mir Liebe ins Herz, lass mich leuchten. All diese Lieder, die kommen mir in den Sinn und ich bete: Gott, Gott, erfülle mich mit Liebe. Dass keine Verbitterung und kein Hass in mir hochkommt, sondern dass ich das wirklich lebe, was du sagst. Lass uns mal gemeinsam diesen Text lesen und dann gehen wir drauf ein. Jesus spricht Folgendes, Matthäus 7, Abvers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit demselben Maß, Mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perle nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Bittet, sagt Jesus, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihm um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Soweit. Ganz einfach zu verstehen, gar nicht so einfach zu leben. Hör auf, den anderen zu richten. Fang an, mit Gott zu reden und nimm den schmalen Weg. Diese Gedanken möchte ich stärker betonen. Gottes Willen ist niedergeschrieben. Ich weiß noch, als junger Mann habe ich mir öfter die Frage gestellt, Gott, was willst du jetzt eigentlich von mir? Was ist so dein Plan mit mir? Das sind so gute Gedanken. Das ist okay, so zu empfinden. Wobei ich sagen muss, eigentlich schwach. Denn was Gott wirklich von dir will, ist niedergeschrieben. Fang an, das einfach zu leben, was da geschrieben steht. Und jemand sagte mal, mit dem Willen Gottes verhält es sich so, wie wenn man Auto fährt. Das Auto lässt sich erst lenken, wenn es in Bewegung ist. Fang an, den Willen Gottes auszuleben und dann wird Gott dich lenken in seinem Willen. Du musst aber anfangen zu fahren. John MacArthur schreibt Folgendes: Warum sollte Gott jemanden seinen Willen zeigen, der das, was er bereits als seinen Willen geoffenbart hat, nicht befolgt? Warum soll er dir noch mehr zeigen und offenbaren, wenn du schon das nicht tust, was er dir schon gesagt hat? Interessant, oder? Wisst ihr, das Besondere an diesem Kapitel davor, wo Jesus noch, bevor Jesus diese Predigt beginnt, ist der Vers, Kapitel 5, Vers 48. Und das ist diese entscheidende Stelle, die mich auch dahin bringt, dass ich sage, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Weil Jesus da etwas sagt, was heftig ist. Hört es euch an. Kapitel 5, 48, da sagt Jesus: Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ihr sollt perfekt sein. Das ist mein Plan. Ihr sollt vollkommen sein. Das ist der Plan. Und man merkt im Alltag, Gott, wie soll ich das schaffen? Ich habe Empfindungen, ich empfinde Zorn, vielleicht Wut, Abneigung. Mir wurde wehgetan, ich verbittere im Inneren und so weiter. Das sind ja alles so Kämpfe, vielleicht kennt ihr das. Wie soll ich bei all dem vollkommen sein? Und wir merken ganz stark, wie sehr wir die Hilfe Gottes brauchen, um das wirklich auszuleben, was er von uns fordert. Hör auf, den anderen zu richten. Wir haben auf dem Bau unterschiedliche Techniken angewandt, um zu messen, Messungen zu vernehmen. Wenn ihr ein Riesengebäude baut, steckt ihr grob das Grundstück ab, baut ein Schnurgerüst auf und dann geht's los. Mit dem Schnurgerüst, manche werden sich auskennen, es muss ganz genau ermittelt werden, wo genau kommt der Eckstein hin. Und dann geht es auch darum, das Gebäude, dass nicht alle Seiten die gleiche Länge haben, wie es, dass es nicht trapezförmig aufgebaut wird, sondern dass es auch noch einen rechten Winkel hat. Das ist richtig spannend. 3-4-5-Methode und so weiter. Dann werden die Diagonale gemessen, ob die wirklich gleich sind und so weiter. Das ist ein spannendes Thema. Wir haben unterschiedliche Dinge benutzt. Ein Laser haben wir benutzt, ein Bandmaß, ein riesenlanges Bandmaß. Fehlt mir manchmal zu Hause, merke ich. Wir haben Zollstöcke benutzt, um zu messen und so weiter. Irgendwann hat sich mein Beruf geändert und ich kam in eine technische Branche hinein, wo man mit Messschiebern arbeitet. Messschieber geht schon. Man kann schon ziemlich genau messen, aber das ist noch gar nichts. Und da habe ich am Anfang auch gar nicht verstanden, Leute, was ist denn euer Problem? Denn wir mussten auf einmal mit einem Videomikroskop, mit einer Lupenvergrößerung arbeiten, wo ich sage, und dieser kleine Fisselgrad, das macht das Bauteil jetzt schlecht? Und die sagten, ja, das darf so nicht produziert werden. Und ich, ihr wisst das, wie das bei Maurern ist, auf dem Grundstück alles ist gut, oder? So die Wände, so plus minus so ein bisschen, ne? Ja? Und ich habe gemerkt, wow, hier wird mit einem ganz anderen Maßstab gemessen und hier wird mit Vergrößerung gearbeitet, unter Mikroskop und so weiter. Und wir Christen, wir sind Profis in mikroskopischer Arbeit. Ich habe das Gefühl, dass wir besonders gut darin sind. Das mag unterschiedliche Gründe haben. Ich glaube zum einen, weil wir ganz genau wissen, wie es richtig gehen soll, theoretisch. Und diesen theoretischen Maßstab, den wir kennen, packen wir bei den anderen immer drauf und sagen, Lupenvergrößerung, okay, passt es oder passt es nicht? Dabei vergessen wir unser eigenes Leben, den Balken. Hier heißt es den Balken. Wir sehen den Splitter beim anderen und bemerken unseren eigenen Balken nicht. Liebe Geschwister, liebe Christen, ich möchte euch wirklich Mut machen, gütig mit den anderen Menschen zu sein, barmherzig zu sein. Denn mit dem Maßstab, den ihr benutzt, den wird man bei euch anlegen. Und noch schlimmer ist, wenn die anderen das machen, das ist eine Geschichte, was ist, wenn Gott den Maßstab benutzt, den ich ansetze? Wenn ich mit Lupe bei anderen Menschen arbeite, was ist, wenn er bei mir mit Lupe guckt? Versteht ihr? Hör auf zu richten, hör auf pingelig mit anderen zu sein, sondern ermutige den anderen Menschen. Hör auf dauernd zu kritisieren, fang an, den anderen aufzuerbauen. Ich habe letztens ein richtig gutes Beispiel gehört, hat mich zutiefst berührt. Ermutigende Geschichte. In Amerika hat ein christliches Ehepaar einen Laden. Sie verkaufen Lebensmittel, alles Mögliche. Und sie stellen ein Mädchen ein in der Ausbildung, die unglaublich schüchtern ist. Das ist ein piekfeines Mädel. Die ist total nett. Aber sie sitzt jetzt an der Kasse und das Einzige, was sie eigentlich kann, ist, wenn überhaupt, kurz hochzugucken zum Kunden. Und wenn sie es schafft, Hallo zu sagen, ist das schon eine Errungenschaft. Nun, das christliche Ehepaar kannte die Familie, kannte da dieses Mädchen und sagten sich, ach, wir müssen ihr helfen. Wir müssen ihr einfach helfen. Und so spricht die Chefin dem Mädchen immer wieder Mut zu und sagt, du hast 3 Monate, wo du dich beweisen kannst. Wenn wir gute Fortschritte sehen, dann darfst du bleiben. Es ist schwierig. Manchmal gelingt es. Sie schafft es auch manchmal, Leute anzulächeln. Oh, Wunder über Wunder. Aber es gibt Tage, wo sie es einfach nicht schafft, weil sie so in sich gekehrt hat, hat auch was mit der Familie, mit dem Hintergrund zu tun und so weiter. Auf jeden Fall, nach 3 Monaten schafft sie es zu bleiben und sie macht Fortschritte langsam, aber stetig. Es vergehen viele Jahre. Und dann hört diese Chefin, wie dieses junge Mädel, dann schon eine Frau, einfach Jahre später, ein anderes schüchternes Mädchen anleitet. Und zwar mit denselben Worten der Chefin. Ganz liebevoll. Ganz ruhig. Du schaffst das. Du kriegst das hin. Ermutigung. Hört auf zu richten, fangt an, einander zu ermutigen. Denn da entsteht viel Gutes, da entsteht Segen. Vom Richten und was uns eigentlich gar nicht zusteht. Ich weiß gar nicht, warum wir Menschen das so in uns haben, dass wir immer dauernd etwas bewerten müssen. Ja? Dass ein Richter ist ja ein Inhaber eines öffentlichen Amtes vor einem Gericht. Er hat ja die Aufgabe der Rechtsprechung. Das ist ein Richter, der beordert wurde, um richtig und falsch zu deklarieren. Hier heißt es in unserem Text, wenn du deinen eigenen Balken rausgezogen hast, dann, wenn du klar sehen kannst, gehst du zu deinem Bruder und was machst du? Du richtest ihn? Was steht da geschrieben? Da steht da nicht geschrieben. Du ziehst den Splitter aus seinem Auge, du hilfst ihm. Da steht nichts von einem Gericht. Wir müssen verstehen, und so sagt es der Psalm 75,8, dass Gott allein der Richter ist, der einen erniedrigt oder erhöht. Das Problem ist auch bei unseren Bewertungen, generell bei uns Menschen, und dann komme ich auch gleich zum zweiten Gedanken, dass wir meinen, das einschätzen zu können. Aber wir sehen den ganzen Kontext nicht. Wir wissen nicht, was beim anderen gerade passiert im Leben, welche Kämpfe er hat. Wir wissen es nicht, in welcher schwierigen Phase er auch vielleicht geistlich steckt. Gott hat Geduld, wir Menschen nicht. Das ist eine Wahrheit, die mich immer wieder trifft. Jemand schreibt dazu, ich kann mich der Fehler anderer bedienen, um mich meiner eigenen Qualitäten zu versichern. Die Gründe, meine Nächsten zu richten, schmeicheln meiner Selbstliebe. Dann stehe ich gut da. Wenn ich den anderen bewerte und er schlechter wegkommt als ich, stehe ich gut da. Da merkt man, wie bösartig eigentlich das ist, wenn das tatsächlich so zutrifft. Hier heißt es, werft nicht das Heilige vor die Säue. Man kann das Heilige verschwenden. Und das ist auch im Zusammenhang mit den Pharisäern zu sehen. Jesus predigte diese vollmächtige Predigt. Wer wäre nicht gerne dabei gewesen, oder? Wo Jesus auf dem Berg war und diese Worte des Lebens spricht, hätten es gerne so live gehört. Jetzt haben wir es aber niedergeschrieben. Das ist sehr gut. Und hier sagt er, verschwendet nicht das Heilige. Ich erinnere mich, wo Jesus seine Jünger losschickte, um Wunder zu tun, das Evangelium zu predigen. Und wo die Leute, die ablehnten, da sollten sie den Staub von ihren Kleidern schütteln und weiterziehen ins nächste Dorf. Wer das Evangelium verspottet oder verlästert, da muss man aufhören, das zu evangelisieren. Da muss man aufpassen. Sonst verschwenden wir das Heilige. Wer nicht in der Lage ist, das gerade anzunehmen, dann muss man vielleicht pausieren und ein bisschen später neu ansetzen. Es ist ganz interessant, wie wir Menschen sind. Wir sind heute hochmütig, arrogant, wir wollen von Gott nichts wissen. Aber dann ändern sich die Lebenssituationen und dann sind die gleichen Menschen ein Tucken später empfänglich für das Evangelium. Man muss da genau gucken. Werft nicht das Heilige vor die Säue. Das darf nicht passieren. Fang an, mit Gott zu reden. Der zweite Punkt. Ich frage immer wieder, auch in der Seelsorge, immer wieder, redest du mit Gott? Und ich höre es ganz oft, wenig, zu wenig, gar nicht. Was glaubst du denn? Wie soll es dir gut gehen, wenn du nicht mit Gott redest? Fang an, mit Gott zu reden. Bittet, so wird euch gegeben. Ich habe darüber nachgedacht, warum bitten wir eigentlich nicht so ernsthaft? Ich glaube, weil wir glauben, reich zu sein. Wir beten nicht, weil wir glauben, alles zu haben. Dabei führt Gott uns ganz oft in die Wahrheit hinein, dass er sagt, du hast gar nichts. Ohne mich bist du einsam, leer und hast nichts. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an. Und Jesus sagt, es wird euch aufgetan. Rede mit Gott. Erzähl ihm deine Wünsche. Erzähl ihm deinen Schmerz. Er hört zu. Wenn du merkst, ich habe Schmerz, ich kann nicht vergeben, ich bin verbittert oder sonstige Probleme, die in deiner Seele abgehen. Sag es Jesus. Sag es Jesus. Er kann dir damit helfen, dass du loslassen kannst. Ich merke das so oft, dass Menschen zutiefst in der Klemme stecken und nicht loslassen können. Und es gibt keine Veränderung in ihrem Leben. Sie kommen nicht weiter und sie brauchen Hilfe. Und man merkt ganz oft, da kann nur Jesus helfen. Bei unserer Einsegnung sagte einer der Pastoren einen Satz, ich glaube, ich kriege es nicht ganz richtig hin, aber inhaltlich war es so, bevor du mit Menschen über Menschen redest, rede mit Gott über diesen Menschen. Das ist so hängen geblieben. Ich habe es nicht geschafft, permanent zu machen. Ich halte diese Predigt genauso für mich, das ist nicht nur für euch. Bevor du mit Menschen über Menschen redest, rede mit Gott über diese Menschen. Befehl diesen Menschen Gott an, dass Gott diesen Menschen segnet, dass er diesen Menschen hilft. Und deine Wahrnehmung wird eine ganz andere. Es verändert alles. Der dritte Punkt. Wir hatten einmal, hör auf zu richten, fang an mit Gott zu reden, nimm den schmalen Weg. Das ist der dritte Punkt. Nimm den schmalen Weg. Vielleicht kennt ihr das aus der Kinderstunde. Es gibt diesen schmalen Weg, der irgendwie so bergauf geht. So habe ich das immer in meinen kindheitlichen Erinnerungen im Kopf. Olga lacht schon, die weiß das noch von damals. Und es gibt den breiten Weg. Der breite Weg führt ins Verderben. Da gehen ganz viele drauf. Und der schmale Weg, der führt zum ewigen Leben. Der breite Weg steht für die Hölle, für Menschen, die verloren gehen. Der schmale Weg scheint ein komplizierter Weg zu sein, aber er führt in den Himmel zu Gott. Und hier heißt es, wie sagt Jesus das hier? Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Wir müssen uns auf die Suche machen, dass wir diese Pforte finden. Werden wir diese Pforte irgendwo finden, Kinder? Wir müssen irgendwie diese Pforte erwischen. Können wir die finden? Kennt ihr die Antwort? Wo ist diese Pforte, damit wir den Weg in den Himmel finden? Wie finden wir diese Pforte? Und jeder, der die Schrift gut kennt, der wird sich an die Worte Jesu erinnern. Ich bin der Weg zu Gott. Ich bin das Brot des Lebens. Und das ist wieder ein Bild, dass er sagt, ich bin diese Pforte, ich bin die Tür zu Gott. Wenn du zu Gott kommen möchtest, wenn du ewiges Leben haben möchtest, musst du die Pforte nehmen. Jesus Christus ist die Pforte. C.S. Lewis schreibt Folgendes. Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Anders gesagt, in der Hölle wird es nur Freiwillige geben, also Menschen, die nach ihrem Eigenwillen lebten und nicht nach Gott fragten. Es ist eine freie Entscheidung. Du kannst den breiten Weg nehmen. Du kannst dich von Gott loswenden, abwenden. Das kannst du machen. Das ist okay. Ich meine, das ist gar nicht okay. Aber die Option hast du. Nimm den schmalen Weg. Entscheide dich, das Richtige zu leben. Wenn es heißt, wenn Jesus sagt, ich möchte, dass du vollkommen bist, dann sagt er im gleichen Atemzug auch, ich helfe dir. Ich bin da. Lade mich ein. Und das ist das Ziel meiner Predigt heute. Jesus, ich brauche dich. Ich möchte dich ermutigen, diesen Satz zu Gott zu beten. Du musst nicht viel sagen. Jesus, ich brauche dich, um deinen Willen zu tun. Was war sein Wille? Hör auf zu richten. Fang an, mit Gott zu reden und nimm den schmalen Weg. Möge Gott dich dabei segnen. Wer beten möchte, darf es gerne. Ich schließe die Predigt gerne ab. Amen. Herr Jesus, wir brauchen dich wirklich. Und wir sagen es dir auch ganz direkt. Wir brauchen dich nicht nur, um das ewige Leben zu bekommen. Wir brauchen dich nicht nur, dass du uns die Sünden vergibst. Herr, wir brauchen dich im Alltag, jeden Tag. Wir brauchen dich, wenn wir unter Druck sind, gesetzt werden, wenn wir unterschiedliche Kämpfe haben, dann brauchen wir deine Hilfe. Du hast gute Absichten mit uns. Du möchtest, dass wir ein Licht sind, dass wir deinen Willen tun. Und Herr, dabei brauchen wir deine Hilfe, Herr Jesus. Hilf uns, wahrhaftig zu sein. Hilf uns, zu vergeben. Hilf uns, den anderen Menschen gütig, mit viel Güte als Maßstab zu begegnen. Herr, hilf uns, unsere Zunge zu kontrollieren, damit wir anderen Menschen nicht wehtun. Hilf mir dabei, Herr. Herr, hilf uns, diesen schmalen Weg mit dir zu gehen. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, bitten wir dich, dass du uns mit Mut und Hoffnung erfüllst. Segne, Herr, unsere Gemeinde. Segne einen jeden Zuhörer. Herr, wir brauchen dich. Du sollst unser König sein. Amen.